Zuerst einmal ganz herzlichen Dank an die Vortragenden für die wirklich Top-Schulung oder Vorlesung, die wir hier teilweise erfahren durften, zur Therapiefreiheit der Ärzte, aber auch was die Kompetenzen von Bund und Ländern betrifft, Therapiefreiheit etc. Ich möchte mit dem Herrn Magister Wurzer beginnen. Als Repräsentant des Hauptverbandes sind Sie ja hier quasi in the line of fire, würde man sagen. Und ich möchte Ihnen hier auch die Gelegenheit geben, eindrücklich auch aus Ihrer Sicht zu der Sozialversicherungsreform bitte Stellung zu nehmen.
Vielleicht einmal vielen Dank für die Einladung und vorweg, es ist ein bisschen ähnlich wie das, was der Herr Dr. Bachinger zu Beginn gesagt hat. In einer Situation einer so großen Reform, die ansteht, gibt es auch innerhalb von Institutionen unterschiedliche Ansichten und Strömungen. Das ist völlig normal. Und auch da gibt es sozusagen unterschiedliche Positionen. Wenn Sie die formale Position des Hauptverbandes zu dieser Reform lesen wollen, die Stellungnahme ist heute veröffentlicht worden und ist auch im Internet auf der Parlaments-Homepage schon abrufbar. Ich darf vielleicht trotzdem, weil es einige Diskussionen in den letzten Wochen gegeben hat, ein bisschen auch eine persönliche Stellungnahme aus meiner Erfahrung in meiner Tätigkeit des Hauptverbandes abgeben und zu dieser Reform. Und ich bin dem Herrn Dr. Bachinger sehr dankbar, dass er einerseits in seinem Statement relativ klar gesagt hat, dass der Untergang des Abendlandes verschoben ist, dass diese Reform nicht dazu führen wird, dass das System zusammenbricht und dass wir bei aller Wertschätzung zu einem sehr guten Gesundheitssystem und das auch von allen Seiten immer als sehr gut betrachtet wird, durchaus auch der Reformbedarf oder die Frage der Struktur eine Diskussion ist, die man führen kann. Da vielleicht ein paar Dinge, weil ich das auch anders interpretiere, auch ein bisschen zurechtdrücken. Ich sehe in diesem Gesetz keine Bestimmung, die sagt, dass die Landesstellen in der ÖGK Verträge abschließen. Das ist mir nicht bekannt, sondern dass sie diese verhandeln und dass das Ganze als Bundesträger organisiert ist und dass aber sehr wohl in der Umsetzung dessen, was auf der Landesstelle verhandelt wird, die ÖGK als Bundesträger in der Gesamtverantwortung ist und diese Verträge auch abschließen muss. Ich sehe auch nirgends, dass Landesstellen Rechtspersönlichkeit haben, aber ich glaube, soweit ich das interpretiere, ist es von den Autoren dieses Gesetzes, wenn das so kommt, weil es ist ja noch ein Begutachtungsentwurf, angedacht, auf die Regionalität Rücksicht zu nehmen und die Chance zu geben, bei eben der Honorierung der Ärzte auch regionale Bedürfnisse zu berücksichtigen. Ich sage dann vielleicht noch eine persönliche Meinung zu der Frage regionale Gesamtverträge dann abschließend. Ich hoffe, dass das dann nicht zu provokant ist. Ich denke, ich lese dieses Gesetz so, dass es eine, und ich gehe jetzt wieder nur auf die ÖGK ein, weil Dr. Bachinger hat es richtig gesagt, es gibt ja auch noch eine selbstständige Versicherung, die fusioniert und eine Beamtenversicherung, die mit den Eisenbahnern und Bergbau fusioniert, aber im Zusammenhang mit der ÖGK so, dass eine Zentralisierung der Strategie stattfindet, aber die Verwaltung regional bleibt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in dieser Republik vorhat, eine Hauptstelle einer österreichischen Gesundheitskasse mit einigen tausend Mitarbeitern zu bilden, die dann zentral die Verwaltung vornimmt, sondern die große Aufgabe der ÖGK wird künftig sein, diese regionalen neuen Landesstellen mit ihren Regionalstellen so zu organisieren, dass die Strategie ein gemeinsames Ziel verfolgt. Das ist das, was Dr. Bachinger kritisiert hat und gesagt hat, das war in der Vergangenheit nicht immer so durch die autonomen Kassen und dass aber die Betreuung der Versicherten, der Vertragspartner, aller derer, die von der Kasse betroffen sind, auf der regionalen Ebene weiter erfolgt. Zweite Geschichte, da darf ich ein bisschen auch mit einstimmen. Ich weiß, natürlich ist ja auch die Sozialversicherung eine politische Organisation, und freut sich, wenn sie Leistungsharmonisierung auf ihre Fahnen heften kann, da ist doch viel geschehen. Aber tatsächlich ist es so, dass der große Harmonisierungsbedarf in den Prozessen ist. Da gehe ich davon aus, dass das durch einen Bundesträger das auch möglich ist. Ich bringe Ihnen ein Beispiel nicht aus dem ärztlichen Bereich, da tue ich mir dann ein bisschen leichter, sondern aus dem Bereich der Medizinprodukte bzw. der Helfer-Hilfsmittel. Wenn Sie heute bei den Gebietskrankenkassen zwar ein einheitliches Leistungsrecht bei der Anzahl der Schuheinlagen, die Sie als Patient pro Jahr bekommen, können Sie sagen, die Leistungen sind vielleicht harmonisiert. es ist nur einmal im Jahr, wird neunmal oder ein paar Mal unterschiedlich gerechnet. Manche rechnen das einmal im Jahr, nämlich ab Verordnungsdatum. Das heißt, wenn Sie im November eine Schuhanlage verordnet bekommen, kriegen Sie es frühestens im November des Folgejahres wieder. Manche rechnen das Kalenderjahr, das heißt, da kriegen Sie es im November und im Jänner schon wieder. Manche dann ab Abgabedatum, wo es der Orthopädie-Schuhmacher abgibt, und das führt dann zu skurrilen Situationen. Also selbst beim harmonisierten Leistungsrecht haben Sie unterschiedliche Prozesse, die aus meiner Sicht harmonisiert können. Das ist ein Monsterprojekt. Und alle, die glauben, dass das in 3 Jahren geht, denen wünsche ich viel Vergnügen. Das Ganze wird viele, viele Jahre dauern und wird viele, viele Analysen der einzelnen Prozesse bedürfen. Aber da sehe ich die große Chance dieser österreichischen Gesundheitskasse, da wirklich in die Tiefe zu gehen und zu schauen, wo gibt es einheitliche Prozesse, wo gibt es auch bei der Frage der chefärztlichen Bewilligungen unterschiedliche Zugänge, wo sie einmal etwas bewilligt bekommen und nicht. Und das ist nicht nur so, ich habe jetzt unlängst eine Diskussion mit einem Allgemeinmediziner gesagt, der hat mir gesagt, bei AWS ist es immer unterschiedlich, um wie viel Uhr sie was gerade verordnen, weil wenn sie untertags verordnen und bei der Kasse landen, kriegen sie es bewilligt und am Abend dann, wo es dann zentral abläuft, kriegen sie es nicht bewilligt oder umgekehrt. Also da gibt es einiges zu tun. Und das sehe ich als die große Chance. Ich möchte nicht auf die Fragen eingehen der Parität der Selbstverwaltung, auf die Frage der Organisationsstruktur, der Verkleinerung der Gremien, das überlasse ich den Politikern, wie sie das verkaufen. Aber ich denke, das, was der Dr. Bachinger an Problemen angesprochen hat, ist da und kann, muss nicht, aber kann durch eine bundesweit einheitlichen Träger gelöst werden. Ich sage jetzt noch 2 Dinge, das abschließend zum Gesamtvertrag und zu einem, was in mir so leichte Emotionen auslöst. Bitte, wenn Sie über Ökonomie reden bei Behandlung, reden Sie nicht im selben Satz vom Sparen. Das Prinzip der Ökonomie bei der Behandlung hat nichts mit Sparen zu tun. Ich werde wirklich grantig, denn Ökonomie heißt, dass Sie als Ärztinnen und Ärzte, wenn Sie Patienten der Sozialversicherung behandeln, immer berücksichtigen müssen, dass Sie bei jedem Euro, den Sie verursachen mit Ihrer Behandlung, das richtig ist, weil es medizinisch richtig ist, einen Euro verwenden, der einem anderen Versicherten fehlt. Und daher müssen Sie als Arzt immer abwägen, in der besten Behandlung für den Patienten, was ökonomisch richtig ist. Das hat nichts mit Sparen zu tun, sondern es hat etwas mit einer Versichertengemeinschaft zu tun, weil jeder Versicherte auch der gesunde Anspruch hat, dass für ihn noch ausreichend Mittel zur Verfügung sind. Und ich kann es wirklich, und da wäre ich wirklich grantig, wenn das Wort Ökonomie mit dem Wort Sparen in einem Satz verwendet wird, weil es nichts damit zu tun hat. Zweite zum Gesamtvertrag. Ich glaube ohnehin, dass wir bei der Frage der Gesamtverträge und der Regionalität in die Zukunft gehen müssen und überhaupt überlegen müssen, ob ein Gesamtvertragssystem mit Honoraren auch auf Landesebene noch die Zukunft hat, weil Sie im Waldviertel eine andere Situation haben als im St. Pöltener Zentralraum oder in Wien oder in Linz. Und wir dahin gehen müssen, dass wir gemeinsam mit der Ärztekammer in Vergabemodelle gehen, wo wir sagen, in dieser Region brauchen wir diese Versorgung und für diese Versorgung glauben wir gemeinsam so viel finanzielle Mittel zu benötigen und dann die besten Versorgungskonzepte zu suchen, weil selbst bei aller Zentralisierung oder Regionalisierung von Honorarordnungen sie die Unterschiede zwischen einzelnen Regionen nicht abdecken können. Im Großen und Ganzen hängt es abschließend von den handelnden Personen ab, ob diese Reform funktioniert oder nicht funktioniert, aber ich denke, es ist eine Chance.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Magister Wurzer. Ich darf zum Ernst Agneter überleiten. Das Thema Leistungsharmonisierung ist hier auch gefallen. Wie kann man das jetzt erwarten, zum Beispiel bei den regionalen Unterschieden im Zugang zum Beispiel bei Arzneimitteln, Stichwort Chefarzt, ist schon gefallen, das Thema. Gehört das jetzt der Vergangenheit an oder kommt da ein neues Thema auf uns zu?
Naja, so wie der Herr Magister Wurzer Zornesröte bekommt, wenn er das hört, was er gerade gesagt hat, Sparen und Ökonomie, kriege ich die eigentlich, wenn ich das Wort Regionalität höre. Ja? Wir haben Multicenter-Studien, die in mehreren Ländern laufen, die in manchen Fällen auf mehreren Kontinenten laufen. Und glauben wir dann ernsthaft, dass der Erkrankte im Burgenland, im Waldviertel, in Tirol anders krank ist und dass der eine wohnortnahe Behandlung braucht, oder braucht er die beste Behandlung. Ja. Und ich wäre lieber in Innsbruck operiert, wenn die das dort können, als dort in der Straße, wo ich wohne. Ja. Also die Regionalität, die man hier hineinbringt, die erklärt sich ja eigentlich nur aus der politischen Gegebenheit, dass man hier den Interessensvertretern ein bisschen entgegenkommen muss, weil die vertreten halt ihre Interessen, die sind halt die regionalen Interessen, nicht? Wenn also die Landeskammern mit den Landeskrankenkassen verhandeln, dann ist es durchaus nachvollziehbar, dass die die Regionalität betonen, dass das wenig Sinn macht, weil, wie schon angesprochen vom Herrn Dr. Bachinger, das Waldviertel durchaus anders ist als St. Pölten und die Regionalität ja eigentlich mit der Krankenbehandlung auch im ASVG, nicht den 133, überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass hier eine politische Realität ins Spiel kommt, die man eigentlich ausblenden muss, wenn man was Sinnvolles machen will, die man aber berücksichtigen muss, damit die Widerstände in der Realpolitik halbwegs überwindbar sind. Ne? Darum vielleicht noch ein Satz dazu. Das, was jetzt gemacht wird, ist ja für mich eigentlich nichts Neues. Ja? Wenn man sich anschaut, Krankenkassen vor 100 Jahren waren ungefähr 140, 150. Ja? Die haben sich aus dem Zwang der Notwendigkeit, weil eine Versicherung lebt von der Risikoteilung, fusioniert. Das, was jetzt passiert, ist ein weiterer Schritt in dieser Evolution und das ist hoffentlich nicht der letzte, weil, wie schon angesprochen, am Ende des Tages wäre die mathematisch beste Risikoteilung natürlich dann erreicht, wenn es eine einzige Versicherung gäbe und dann hätte man wahrscheinlich auch die rechtlichen Bedenken gegen die jetzige Novelle nicht, dass Dinge des Hauptverbandes oder Dachverbandes in die ÖGK wandern, dann dort eigentlich zurückgehen in den Dachverband, dort das noch einmal geprüft werden müsste und da die Gefahr von Doppelstrukturen durchaus besteht. Ne? Also das ist ein Schritt in die richtige Richtung, das ist die Evolution, die da kommt, dass das zu einer Fortsetzung der freiwilligen Harmonisierung jetzt quasi unter Zwang führt, glaube ich, ist eine sehr begrüßenswerte Geschichte und das ist ehrlich gesagt auch ein absolutes Muss, weil diese unterschiedlichen Honorarnoten, auf die du mich angesprochen hast, warum sind denn die überhaupt entstanden? Naja, weil halt in verschiedenen Gegenden verschiedene Leute miteinander verhandelt haben, verhandeln heißt einen Kompromiss finden, einmal hat der eine nachgegeben, einmal der andere, das hat überhaupt keine rationale Basis. Ja? Und ich glaube, es ist jetzt die Chance, sich hinzusetzen auf einer bundesweiten Plattform und diese Honorarordnungen und alles, was damit zusammenhängt, wirklich zu harmonisieren und diese zum Teil auch unsäglichen Verhandlungsergebnisse, und das EKG ist also ein plakatives Beispiel, weil da ein Faktor 4 dazwischen liegt in der Abrechnung, dass man das anpasst auf das, was der Patient braucht, und das hat ja dann schon auch einen Steuerungseffekt.
Ja, vielen Dank. Ich möchte weitergehen zum Ronny Bichler, Generalsekretär des FOPI. Auch aus Sicht der forschenden pharmazeutischen Industrie sollte die Effektivität und die Effizienz in der Patientenversorgung gesteigert werden. Was ist jetzt der Beitrag dieser Reform zur Patientenversorgung?
Auf gut Wienerisch, man wird sehen. Was ich aber hier in diesem Raum wiedergeben kann, ist eine ganz rezent durchgeführte Umfrage, die wir regelmäßig unter den General Managers, also unter den Generaldirektoren der Unternehmen, die Mitglied im FOPI, im Verband der Forschenden Pharmaindustrie sind, durchführen. Wir haben die Frage gestellt, inwieweit glaubt ihr denn, dass diese Reform der Strukturen der Sozialversicherung zu einer Verwirklichung der von uns vielfach erhobenen Forderungen, nämlich schnellerer, besserer, einheitlicher Zugang, Stärken des Innovations- und Medizinstandortes Österreich etc. beitragen wird. Und das ist eine ganz einfache Skalierung von plus 3 ja ausgezeichnet, minus 3 grottenschlecht, und das kam heraus plus 0,42. Wenn man sich die qualitativen Bemerkungen ansieht, die hinter diesen quantitativen Einordnung stehen, dann erkennt man einige wenige Kernpunkte. Erstens, es ist halt noch vieles unklar, wir sind aber vorsichtig, abwartend und positiv gestimmt. Wir erwarten uns, und das ist jetzt ganz konkret in Bezug auf die ÖGK, mehrfach schon angesprochen, insoweit eine substanzielle Verbesserung, als die heute immer wieder spürbare unterschiedliche Qualitätssituation im Zugang, vor allem zu innovativen Arzneimitteln, ausgedrückt durch unterschiedliche Interpretation bei Bewilligung durch Chefärzte, dass das ein für alle Mal der Vergangenheit angehört. Ich habe das selber in meiner unternehmerischen Tätigkeit erlebt. Ich war in 2 pharmazeutischen Unternehmungen tätig. Unfassbar, welche eklatanten Unterschiede hier bestehen. Und wir haben im Verband die Entscheidung getroffen, jetzt eine Analyse durchzuführen, wo wir diese Unterschiede in der chefärztlichen Bewilligungspraxis auf einer evidenzbasierten Ebene sichtbar machen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Das heißt, 2. konkreter Punkt, durch die ÖGK eben ein Ende dieser unterschiedlichen Zugangsniveaus. Das sind einmal die positiven Punkte. Die Punkte, die eher zu einer negativeren Einordnung geführt haben, sind folgende. Die Industrie hat bei vielen Reformen immer wieder leidvoll erleben müssen, dass in der Qualität zum Zugang, in der Geschwindigkeit zum Zugang Hürden aufgebaut wurden. Und rund um diese Diskussion über die Sozialversicherungsreform hört man halt auch andere Dinge. Und einige unserer Generaldirektoren haben gesagt, naja, man hört auch, es soll sowas wie eine intramurale Hack geben, man hört, es soll für den intramuralen Bereich ein Innovationsboard geben, man hört so etwas wie eine HTA-Agency und. Um Gottes Willen führt das zu einer Verzögerung in der Geschwindigkeit, was den Zugang zu innovativen Arzneimitteln und damit zur Attraktivität des Standortes Österreich führt. 2. kritischer Punkt, naja, Strategy, Structure, People. Das ist eine Reform, die eindeutig die Struktur angeht. Strukturen leben aber von Menschen. Wer wird die Gremien besetzen? Wie sind die Menschen, ganz konkret die Personen aufgestellt? Mit welchem Mindset kommen sie in die Gremien? Wird es hier eine höhere Innovationsfreudigkeit geben? Wie wird das ausschauen? Großes Fragezeichen noch. Und 3. Punkt, mehrfach schon angesprochen, es ist eine Strukturreform. Viele, viele andere Themen, die aus unserer Sicht vielleicht sogar wichtiger wären, müssen dieser Strukturreform folgen. Und was sind die Dinge, die hier angesprochen werden müssen? Ja, Finanzierung aus einer Hand wäre natürlich Best Case. Es wäre aber auch schon gut, wenn man bei der Evaluierung von innovativen Arzneimitteln endlich eine umfassende Nutzenanalyse anstellt, die nicht vor den Grenzen der Finanzierungssilos Halt macht. Es wäre schon mal gut, wenn man auch den Patientennutzen als eine remunerationsrelevante Nutzenkategorie in der Evaluation verankert. Und. Vorhersehbarkeit, Planbarkeit, Transparenz der Prozesse und last but not least eine gemeinsame faktenbasierte Sichtweise auf das Thema Arzneimittelkosten. Das sind die Dinge, die wir uns als forschende Arzneimittelindustrie wünschen würden und die aus unserer Sicht mit sozusagen in die nächsten Monate und Jahre gedacht, Magister Wurz, es dauert einige Jahre, wir würden uns wünschen, dass diese Themen zumindest parallel zur Strukturreform angegangen werden. Danke.
Ja, herzlichen Dank. Ich möchte jetzt zum Herrn Professor Rathner noch einmal gehen. Sie haben uns sehr schön gezeigt, die Therapiefreiheit der Ärzteschaft, die nach wie vor ja durch auch basierend auf den Gesetzen, die wir haben, sehr hoch ist, sehr ausgeprägt ist. Im Titel war auch angeführt, wird diese Reform eine Verschlechterung dieser Thematik nach sich ziehen oder eine Verbesserung? Was ist Ihre Einschätzung?
Naja, das hängt eben von den Personen ab, die das also weiterführen werden, die diese Ideen umzusetzen haben. Und es ist schon im Vorfeld, bevor diese Vorschläge gekommen sind, immer gesagt, wir brauchen eine Krankenkasse für ganz Österreich. Und ich habe immer dann gesagt, wollen Sie haben, dass die Wiener Gebietskrankenkasse für ganz Österreich zuständig ist? Dann war die Diskussion zu Ende. Ja? Aber da tut man den Bediensteten dort Unrecht, weil die leisten ausgezeichnete gute Arbeit, haben mit denen immer gut zusammengearbeitet. Man müsste nur auch in andere Strukturen also hineinschauen kommen. Es kommt also darauf an, wer dann tatsächlich an der Spitze steht und die Entscheidungen trifft. Kehrt man zu den Wurzeln der Krankenversicherung zurück, wieder die Beziehung zum Versicherten also herzustellen, dann schon. Und ich denke noch mit Schaudern an diese Situation in Wien zurück, wo es die Leute, wenn sie eine kernspintomografische Untersuchung gebraucht haben, zu Wahlärzten haben gehen müssen. Aber wenn sie eine, wie heißt das, diese andere nuklearmedizinische Untersuchung gebraucht, da haben sie auch keine solchen bekommen. Das sind doch grundlegende Dinge und die wären doch sehr leicht, das hat über 2 Jahre gedauert, sehr leicht zu regeln gewesen, dass man dem Grunde nach das anerkannte, die gehen dorthin. Und es ist, darum habe ich den Vertragssatz so stark herausgestellt, dass man den wieder stärken muss. Und ich verstehe es nicht, der Hauptverband hat jetzt etwas herausgegeben und da steht drin, wie man leichter einen Zugang hat, um die Wahlortsvergütung zu kriegen. Die Wiener Ärztekammer sagt ganz offen, sie stellt mehr den Wahlarzt im Vordergrund als den Kassenarzt. Das sind also die Grundlegenden. Das sind die Beziehungen zum Patienten. Also hier hat man, glaube ich, übersehen, die wichtigsten Schrauben also zu berücksichtigen und das zu machen. Also und ich bin dann zuversichtlich und hoffe, dass dann die an der Spitze sitzt. Das werden ja wieder aus dem Kreis der potenziellen, die Fachleute auf dem Gebiet sind sicherlich irgendwie mit dabei sein, aber dass man da hier neue Grundlagen legt und sich darauf besinnt, dass da hier auch sagen wir, die Nähe zum Patienten das Wichtigste und das Schnellste sein, was ist. Und da stimme ich mit dem Herrn Generaldirektor Wurzer durchaus überein. Man muss unterscheiden, sparen ist nicht Ökonomie. Es kann also eine sehr kostenaufwendige Behandlung günstiger sein im Endeffekt als andere. Wobei bei der Behandlung es nicht darauf ankommt, dass man spart am Patienten, sondern man muss dann trotzdem wählen, was ist für den Patienten für die schnellste Heilung, für die beste Heilung, für den geringsten Schaden also möglich. Das soll immer das Ziel sein. Das andere sind nur Nebeneffekte aus den Möglichkeiten, das auszuwählen, was also am kostengünstigsten ist. Und da gibt es also viele Beispiele. Mir ist angeboten worden, ein Waggon Rollstühle aus China, 800 Schilling damals, was in Schillingen, 4.000 hat der andere gekostet. Wir haben ihn nicht genommen, weil der hat einmal ein Feld der Schraube, sie können das nie wieder anders machen. Ein Krankenversicherungsträger hat das mit Rollstühlen aus Dänemark gemacht, hat eine Turnhalle angemietet, das ihn ausgegeben. Man konnte diese Rollstühle nicht reparieren. Es hat sie auch kein Orthopädietechniker in Österreich repariert. Damit mussten wir wieder einen neuen anschaffen. Das sind Fehlausgaben. Primär wäre es billig gewesen, andererseits in der Summe der Behandlung ist also sicherlich eine ungünstige. Und dieses Ziel muss man so vor Augen haben. Und da hoffe ich, dass dann, wenn sich das da konzentriert und doch die Entscheidungsträger sich an diese Wurzeln zurückerinnern, der Sozialversicherung, die uns ja seit über 120 Jahren, also da hier sich in Österreich eh am besten auf der Welt entwickelt hat. War das eigentlich die Frage, die Sie gestellt haben?
Ja, das war wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Professor. Bevor ich dann noch einmal ans Publikum auch Fragen stelle oder stellen lasse, Frau Dr. Planck, jetzt haben wir jetzt gehört, 62 Seiten Stellungnahme des Hauptverbandes zum Gesetzesentwurf. Da geht es um verfassungsrechtliche Thematiken, Staatsaufsicht, Leistungen, Vorgangsweisen, Beitragsprüfung, Selbstverwaltungsprinzip, Zusammenspiel der Kassen, rotierender Vorsitz etc. etc. Aus Ihrer Wahrnehmung des Feedbacks, das wir jetzt hier bekommen haben vom Hauptverband, ist das jetzt viel, weil Sie einfach viel sagen wollen oder ist da wirklich Substanz dahinter?
Also, dass der Hauptverband nicht sehr glücklich mit der Reform ist, das hat er ja im Vorfeld schon bekannt gegeben. Und dass man natürlich dann so sich rechtlich Gedanken macht, was könnte denn nicht oder was könnte man überprüfen lassen, ist völlig legitim aus meiner Sicht. Und dass man das auch öffentlich dann zur Diskussion stellt und wir sollen ja diskutieren und es soll ja dann das Beste für alle, für die Versichertengemeinschaft rauskommen. Und wenn es wirklich verfassungsrechtliche Probleme gibt, dann müssen die natürlich gelöst werden. Und man muss das im Vorfeld diskutieren. Es spricht ja nichts dagegen, dass man dann auch ein Verfassungsgesetz macht und jetzt mögliche durch das einfach gesetzliche Lösung, das dann saniert durch ein Verfassungsgesetz ist. Überhaupt aus meiner Sicht ist schon vielfach vorgekommen und wird dann kein Problem sein. Das Problem ist vielleicht, die Verfassungsmehrheit in der Regierung zu bekommen. Da hängt es dann halt an der Opposition, ob man gemeinsam in Österreich etwas voranbringen möchte und das Gute für die Versicherungsgemeinschaft möchte. Was ich nämlich sehr gut finde, und das hat mich sehr gefreut, wie Sie gesagt haben, dass Sie das so eng auslegen mit den Verträgen, dass es doch sehr zentral geregelt sein soll, weil ich glaube, das oberste Ziel, und auch wenn man jahrelang braucht, wieso fangen wir nicht jetzt einfach an? Machen wir einheitliche Leistungen für alle, tun wir die Prozesse vereinheitlichen, was ich ein absolut Top-Ziel finde. Und wenn da alle an einem Strang ziehen, dann wird man es auch schaffen. Und der Verfassungsgerichtshof wird uns halt sagen, was ist möglich, was nicht. Und die österreichische Regierung wird hoffentlich Allianzen finden, eine vernünftige Lösung dann voranzubringen. Aber aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, jetzt zu beginnen. Und was man auch nicht vergessen hat, was heute noch nicht diskutiert wurde, ist, wir haben ja gleiche Versicherungsbeiträge. Also ich spreche jetzt nicht von den Unterschieden selbstständige Bauern und so, sondern es haben alle Angestellten in Österreich gleiche Versicherungsbeiträge. Warum soll es dann unterschiedliche Leistungen geben? Das ist auch eine Ungleichbehandlung, die auch beim Verfassungsgerichtshof diskutiert werden könnte, die auch derzeit möglicherweise schon ein Verfassungsproblem ist. Und da einheitliche Leistungen, praktisch für gleichen Beitrag, gleiche Leistung, finde ich nur fair.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bachinger. Sie haben uns das vorher sehr eindrücklich gesagt, Finanzierung aus einer Hand, jetzt haben wir gehört, auch Nutzenbewertung, Patientennutzen. Ist das jetzt nur der Beginn einer Strukturreform, eigentlich im kleinen Kreis, und wir regen uns super darüber auf, und in Wirklichkeit sollten wir ja dorthin gehen, dass wir das umfassend regeln, dass es auch für die Zukunft einheitlich, harmonisiert und klar nachvollziehbar und transparent ist? Wie sehen Sie das?
Ich habe schon sehr viel Pulver verschossen, aber ein bisschen was habe ich noch über, was ich noch sagen kann. Ich wollte nur, weil in dem Zusammenhang ja auch das da dort jetzt schon in die Thematik eingeworfen wurde, noch was anderes dazu sagen, bevor ich Ihre Frage beantworte. Dieser Grundsatz, gleiches Geld für gleiche Leistung, ist ein eigentlich eherner Grundsatz eines gut funktionierenden öffentlichen solidarischen Gesundheitssystems. Dass der seit Jahrzehnten mit Füßen getreten wird, ist Faktum für mich. Die Krankenkassen hatten in der Vergangenheit die Chance, die hätten das ohne weiteres ja machen können, wenn sie wollen, die hätten die Chance, diesen Eckpunkt auch wirklich umzusetzen, sie haben es nicht gemacht. Dass jetzt jemand anderer das Heft in die Hand nimmt, ist für mich nur eine logische Konsequenz. Ich sage es auch so, aus diesem Missstand, dass dieser Grund unseres öffentlichen solidarischen Gesundheitssystems eigentlich seit Jahrzehnten mit Füßen getreten wird. Ich wollte noch was anderes auch sagen zu einem positiven Punkt, der auch versteckt ist es sind ja sehr viele Punkte in diesem Reformvorhaben drinnen, der versteckt ist, aber etwas, was wir seit Jahrzehnten auch schon fordern als Patientenanwälte, und der Dr. Wurzer weiß es, der Probst weiß das, dass die Heilmittel-Evaluierungskommission endlich mit Patientenvertretern ausgestattet wird, das ist jetzt drinnen. Ja. Ich sage auch nur im Hinblick auf die Frau Magister Maurer gleich, es ist noch zu wenig drinnen. Ja. Es ist schon ein riesiger, toller Fortschritt, dass das einmal drinnen ist. Es steht ausdrücklich jetzt einmal in dem Entwurf drinnen, dass ein Vertreter der Patientenanwaltschaften in die HEC reinkommt, allerdings ohne Stimmrecht. Ich meine, wenn der Vertreter der Wirtschaftskammer ein Stimmrecht hat und der Vertreter der Arbeiterkammer ein Stimmrecht hat, dass der Vertreter der Patientenanwaltschaft kein Stimmrecht hat, ist für mich nicht ganz einsichtig. Das ist das eine. Aber immerhin, wie gesagt, positiv, das ist seit Jahrzehnten diskutiert worden, und das ist der erste Gesetzesentwurf, wo das drinnen ist. Das zweite ist, ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass nicht nur wir als Patientenanwälte drinnen sitzen, wo wir quasi die strategische Erfahrung mit dem Gesundheitssystem hier einbringen können, sondern es muss auch die Betroffenen-Sicht, das ist ja genau, wir reden von Nutzerbewertungen und solchen Dingen, ja, gerade die Betroffenen-Sicht, die kann ich nicht einbringen. Ja. Da sollte man die Selbsthilfe anzapfen. Man muss sich überlegen, wir wissen, dass das sehr differenziert aufgebaut ist, dieses Feld der Selbsthilfe. Man muss sich überlegen, wie man das macht, aber gerade in diesem Gremium der HEC, wo so viele Experten, wichtige Experten drinnen sind, da sollte jemand drinnen sitzen, der wirklich als Betroffener auch spricht. Also das wäre auch noch mein Vorschlag, dass man das überlegen sollte. Was insgesamt ich möchte noch mal anschließen, auch was die Kollegin Blank gesagt hat. aus meiner Sicht verfassungsrechtlich durchaus bedenklich sind schon auch manche Punkte. Also das Thema, dass die Beitragsprüfung auf die Finanz übergeht, ja, das ist, glaube ich, schon sehr fraglich, ob das nicht zum Kernelement einer Selbstverwaltung, und wir wollen ja bei der Selbstverwaltung bleiben, ja, ob das nicht zum Kernelement einer Selbstverwaltung gehören muss, dass das eben auch dort bei der Selbstverwaltung bleibt. Also das halte ich durchaus für etwas, wo der Verfassungsgerichtshof hier eine andere Richtung einschlagen kann. Oder auch die sogenannte paritätische Besetzung. Es ist ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, dass das demokratisch richtig sozusagen die Vertretungen stattfinden. Das wird sicher fraglich sein, ob das mit einer paritätischen Besetzung so ist und auch die Stärkung des Aufsichtsrechts. Auch da wird es verfassungsrechtlich fraglich sein, ob das hält. Aber wie gesagt, letztendlich werden wir das alles erst wissen, wenn der Verfassungsgerichtshof darüber entschieden hat. Jetzt zu Ihrer Frage zurück. Ich möchte auch noch, was die Fortentwicklung betrifft, eines besonders hervorheben. Das, was der Dr. Bichler auch gesagt hat im Hinblick auf die Nutzenbewertungen. Ich meine, wir wissen, dass mit der Zulassung Qualitätssicherheit und Wirksamkeit geprüft ist, aber sozusagen diese zweite Stufe Nutzenbewertung, das sollte ja irgendwo in der HEC erfolgen. Da ist für mich das Beispiel in Deutschland ein sehr gutes mit dem AMNOG-Verfahren. Und die haben ja das auch erreicht, zum Unterschied von uns, dass die Streitigkeiten dann im Hinblick auf die tariflichen Verhandlungen nicht verhindern, dass die Patienten dieses Produkt bekommen, sondern das läuft dann im Hintergrund. Das heißt, die Patienten kriegen das relativ schnell und dann sage ich jetzt als Patientenvertreter, dann könnt ihr herumstreiten, was das kosten soll oder nicht. Das interessiert mich nicht mehr, aber die Patienten bekommen es einmal. Und da denke ich auch, dass es, wie der Frau Magister Mauer, dass es vielleicht durchaus zu überlegen ist, dass wir nicht immer das Rad neu erfinden müssen. Warum? Und ich habe jetzt zwei Beispiele auch, wo ich eigentlich nicht verstehe, dass das in Deutschland, die ja auch nicht lax sind mit diesen Sachen, ja, die sind ja eh sehr streng, ja, wo Medikamente in Deutschland sehr schnell den Patienten zur Verfügung gestellt werden und in Österreich überhaupt nicht. Da frage ich mich, wo ist der Unterschied? Und warum wird dann nicht das, was zum Beispiel im AMNOG-Verfahren in Deutschland vom IQWiG und von anderen Einrichtungen auch mit der Beteiligung des gemeinsamen Bundesausschusses gemacht wird, warum wollen wir das nicht übernehmen? Ich meine, was ist da der Unterschied jetzt zu Österreich? Nein, ich sage es jetzt nicht mehr auf Konkret. Wenn da was Ordentliches gemacht wird, dann müssen wir das nicht normal machen. Warum soll man nicht eine Kooperation machen mit Deutschland und da verschiedene Dinge übernehmen? Wir müssen nicht alles, auch aus ökonomischen Gründen, wir müssen nicht alles neu aufstellen und neu strukturieren. Also da denke ich, ist sicher ein Fortentwicklungsbedarf gegeben, wo es darum geht, dass innovative Medikamente möglichst schnell, und wie gesagt, ihr sollt dann streiten, was ihr wollt im Hintergrund, möglichst schnell auch den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Ein letzter Punkt noch, den ich sagen will, ist, das ist sozusagen ein bisschen eine andere Meinung als der Dr. Bichler zu dem Thema Ressourcenallokation im stationären Bereich. Wir haben im niedergelassenen Bereich mit allen Schwächen, die es gibt, immerhin die Möglichkeit, dass der Patient einen Bescheid, also noch der Chefarztbewilligung, die ja sozusagen kein behördlicher Akt ist, sondern eine Sachverständigenmeinung, dass der Patient einen Bescheid verlangt, der kann dann überprüft werden vom Sozialgericht und kann dann recht gesprochen werden. Natürlich alles ein steiniger Weg und in vielen Bereichen Theorie, weil die Patienten haben andere Probleme, als sie da herumzustreiten. Aber immerhin, ich sage es aus rechtlichen Gesichtspunkten, das ist ein Weg. Das habe ich im Krankenhausschrankenbereich nicht. Dort ist es wirklich so, und ich habe jetzt einige Beispiele auch gesammelt, dass es von der Postleitzahl abhängt und von dem Rechtsträger abhängt, wo ich gerade bin, ob ich was Bestimmtes bekomme oder nicht. Und das ist für mich ein Zustand, der nicht gut ist. Und da in diese Richtung zu denken, dass man hier auch ein, und ich sage bewusst, transparentes Verfahren unter Beteiligung von Patientenvereinigungen vorsieht, das halte ich für einen wesentlichen richtigen Schritt in die richtige Richtung, in Hinblick auf das, was jetzt stattfindet, dass hinter verschlossenen Türen irgendwas entschieden wird, mit irgendwelchen Kriterien und aus irgendwelchen Gründen, die keiner weiß.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bachinger. So, jetzt komme ich ans Publikum.
Wegen der forschenden Pharmaindustrie. Ich bin sehr froh, dass es neue Produkte gibt, die wäre auch sehr froh, wenn möglichst bald den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Was bei uns aber manchmal wirklich auch einen großen Mangel erzeugt und was ich sehr schade finde, ist, dass alte, sehr bewährte Medikamente, wie zum Beispiel in der Psychiatrie das Thema, aufgrund von finanziellen Dingen, also sozusagen das nicht demokratie ist für die Firmen, nicht mehr erhältlich ist. Und diese Dinge finde ich genauso wichtig wie neue Medikamente, dass man sozusagen alte erhält, die einen guten Platz haben. Wie dieses Medikament zum Beispiel bei vielen Patienten im psychiatrischen Bereich eine
Vielen Dank. Die Frage, bewährte Arzneimittel unter Umständen schon etwas länger auf dem Markt. Wer möchte sie nehmen? Ernst?
Naja, bitte. Das ist natürlich ein Problem, das ein bisschen nicht am Ende des Tages mit der Preisbildung zusammenhängt. Ja. Dann, wenn ein Patent abgelaufen ist, generische Anbieter kommen, dann beginnt sehr oft ein, sage ich mal, massiver Preiskampf, der zu einer massiven Verbilligung führt und irgendwann einmal die Grenze der Rentabilität unterschreitet, weil sie haben ja in allen anderen Bereichen Indexanpassungen. Ne? Also die Gehälter steigen, die Ausgaben steigen mit dem Verbraucherpreisindex, mit der Inflation. Bei Medikamenten haben sie das nicht. Das ist also ein Punkt, den wir seit vielen, vielen Jahren fordern, aber der nie gehört wird, dass in einem gewissen Bereich, wo Medikamente, die eine Monatstherapie ermöglichen, bewährt sind und nach wie vor gut sind, um ein Eckhaus weniger kosten als ein Backerl mit 5 Streifen Kaugummis. Ja, das ist ein unhaltbarer Zustand. Hier müsste man etwas ermöglichen, eine Indexanpassung, eine inflationsbereinigte Preisgestaltung einführen, was aber vom Hauptverband bislang abgelehnt wird, weil wenn es 2 generische Anbieter gibt, dann kann keiner von beiden den Preis erhöhen, was am Ende des Tages dazu führt, dass es für beide nicht mehr rentabel ist. Ne? Wir haben also diesbezüglich x Vorschläge gemacht, aber bislang kein Gehör gefunden. Medizinisch wäre das, was Sie sagen, äußerst wünschenswert. Aber das geht halt nur zu einem fairen Preis, weil irgendwo ist die Grenze unterschritten, wo das wirtschaftlich vertretbar ist, und auch Pharmaunternehmen sind der Wirtschaftlichkeit verpflichtet.
Vielen Dank. Bitte.
Herr Kister. Eine kurze Anmerkung dazu, bevor ich meine Frage stelle. Wenn ich das Beispiel richtig verstanden habe, gibt es keine Alternative, die Sie genannt haben. Ich weiß nicht, ob Sie geschildert haben, sondern Sie gesagt, dass Sie viele Alternativen haben, da vorhanden, und deswegen kommt es überhaupt zu dieser Beispielwahl. Die beiden Fälle passen nicht zusammen, was da genau der Grund in dem Fall war, weiß ich nicht, aber die Preisentwicklung kann es nicht sein. Jetzt haben wir aber eine Frage zu den Gesamtverträgen. Wir haben gehört, dass die Gesamtverträge bei den Ärzten wegkommen vom Hauptverband, während andere Gesamtverträge, wir haben den und anderen Bereichen vom Hauptverband und Fachverband unterteilen. Meine Frage zu den Primärversorgungseinheiten. Wir haben bei den ÖGK, Gesamtvertrag im Ärztebereich, die Möglichkeit, die ÖGK Leitträger mit unser SOS und die Beamten und die Eisenbahn zusammen. Jeder kann für sich einen eigenen Gesamtvertrag machen. Nur die ÖGK kann regionale Unterschiede machen, die anderen nicht. Bei Primärversorgungsgesamtvertrag ist es anders. Da bleibt es ein Dachverband, und der Dachverband kann regionale Unterschiede machen, die dann auch für uns gelten. Ist das nicht auch ein Widerspruch? Weil letztendlich geht es um die Versorgung durch Ärzte. Und der einzige Unterschied ist, dass die eine Gruppenpraxis BVE ist und die andere nicht.
Vielen Dank. Sehr interessante Frage. Wer möchte? Herr Magister Wurzer, bitte.
Das ist eine sehr spannende Frage. Derzeit ist es im Gesetz so vorgesehen, dass die Konferenz der Träger, wie sie künftig heißen wird, bestehend aus den 5 verbleibenden Sozialversicherungsträgern, auch beschließen kann, dass es einen einheitlichen Gesamtvertrag gibt oder einen einheitlichen Gesamtvertrag für alle abschließen kann. Ich denke, ohne jetzt in die Köpfe der Politiker hineinschauen zu können, dass das wahrscheinlich auch ein innerer Kompromiss ist, den man geschlossen hat, nicht einen österreichweit einheitlichen Gesamtvertrag für alle Krankenversicherungsträger zu machen, was sicher einen, ich bin ja Kommerz- und Hauptverband, daher kann ich jetzt ganz offen sagen, was einen Charme hätte, das zu tun. Für deinen Träger wird es überhaupt ein bisschen spooky, weil ja ihr derzeit an den Gebietskrankenkassenverträgen hängt, und die Frage stellt sich ja dann, wenn ihr in die SVS kommt, wie sich das dann darstellt. Aber ich denke, die Chance ist ja da, das zu tun. Ich bin jetzt froh, dass beim Primärversorgungsgesamtvertrag nicht ein Rückschritt gemacht wird und man wieder zurückgeht und sagt, jetzt, weil jetzt alle 3 Träger können, die jetzt auch extra Verträge machen. Also es hat schon was. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich der politischen Realität geschuldet, das jetzt nicht zu machen, aber wie gesagt, das ist jetzt sozusagen frei interpretiert. Ich denke, das wird irgendwann kommen müssen. In Wahrheit ist das Problem ja nicht die Regionalität oder die Trägerunterschiedlichkeit und Regionalität im Sinne vom Bundesland, sondern in Wahrheit ist die Problematik tatsächlich, und davon bin ich felsenfest überzeugt, die unterschiedliche Versorgungsstruktur in den einzelnen Kleinregionen. Dort ist es halt anders. Ja? Ich meine, jetzt ohne jemanden nahe treten zu wollen, aber Primärversorgungseinheit in der Mariahöferstraße hat eine andere Möglichkeit, Patienten zu lukrieren, als eine Primärversorgungseinheit im tiefsten Waldviertel. Aber dort wird man froh sein, dass es dort was gibt, und da wird man vielleicht nur für die Tatsache, dass es was gibt, zahlen müssen, ohne dass dann ein Patient reinkommt, weil man die regionale Versorgung dort aufrechterhalten will. Und das kann man in einem Gesamtvertrag weder bundeseinheitlich über alle Träger noch sonst wie abbilden. Und das ist die Fragestellung, die sie mir stellt, aber da ist man, da, ohne das jetzt überheblich zu meinen, da bin ich wahrscheinlich in meinen Gedanken der Politik noch ein paar Schritte voraus. Und auch ich habe auch Diskussionen mit Kammerfunktionären, auch den Kammerfunktionären, weil die immer sagen, Gesamtvertrag ist wichtig als Schutz. Aber ich denke, da wird man hingehen müssen zu sagen, gibt es Unterschiede, gibt es bestimmte Punkte, wo man sagt, da brauche ich was, das kriege ich nicht um den normalen Preis, da muss ich mir was überlegen, da muss ich auch daran denken, zu sagen, nur die Tatsache, dass dort Versorgung stattfindet, ist mir schon was wert, weil ich die dort brauche. Und dort habe ich ein viel höheren pflegerischen Anteil, weil dort wahrscheinlich im Waldviertel viele alte Menschen leben, die jetzt eine andere Situation haben als auf der Mariahöferstraße, wo die jungen Studenten vorbeigehen, die halt auch medizinische Probleme haben oder Vorsorgeuntersuchungen machen oder was auch immer.
Aber gerade das, was mein Kollege angesprochen hat, die SVP, wir haben naturgemäß sehr viele versicherte, gerade gelegentliche Gebieten. Für uns wäre es besonders interessant, die Möglichkeit zu haben, regionale Unterschiede zu machen, regionale Unterschiede, nämlich wirklich als Vorsicht eines Bundesländerträgers nicht auf Bundesland bezogen, sondern auf Regionen bezogen. Von mir aus gehen auch die Regionen aus der USG. Nicht nur die Versorgungszonen, sondern die wirklich alle Versorgungsregionen machen das. Und wenn wir da die Möglichkeit gehabt hätten oder kriegen könnten, wäre es ja schön, es ist nur schade, dass es noch wieder mehr Versorgung sein wird. Die Leute haben wahrscheinlich keine Chance.
Also, da schließt ja das Gesetz aus meiner Sicht ja nicht aus. Und ich denke, auch wenn es, ich bin ein bisschen unglücklich, wie es jetzt formuliert ist mit dem Gesamtvertrag, ja, weil im Primärversorgungsgesetz steht das ein bisschen anders. Da steht ein einheitlicher Versorgungsauftrag vom Bodensee bis zum Neusiedlersee in der Primärversorgung, sodass ich weiß, wenn ich in diese Einrichtung reingehe, ist es egal, ob das jetzt im Bregenzer Wald oder in der Wiener Innenstadt ist. Es gibt gewisse Leistungen, die kriege ich in dieser Primärversorgungseinheit einfach abgerufen. Unabhängig davon, wie die Honorarordnung ausschaut. Die Honorarordnung ist wichtig für die Ärzte, die dort arbeiten, völlig klar, und für die Sozialversicherung, was Kosten sind. Aber entscheidend ist für den Patienten, dass er die Versorgung kriegt. Und ich denke, ein künftiger Gesamtvertrag, das ist meine Hoffnung, geht auch im fachärztlichen Bereich in diese Richtung, zu sagen, es gibt einen Versorgungsauftrag. Dieser Versorgungsauftrag ist das Basispaket, das im gynäkologischen Bereich, im internistischen Bereich, im urologischen Bereich abzubilden ist, österreichweit einheitlich. Da kann man dann da oder dort auch regionale Unterschiede machen, aber im Grunde gibt es das Basispaket, das österreichweit einheitlich ist, und das wird dann dementsprechend honoriert, und da gibt auch das Gesetz vielleicht die Möglichkeit her, diese Honorierungen dann zu regionalisieren.
Derzeit nicht, weil der 14er ausdrücklich sagen, die Bestimmung, die das zulässt, gibt für uns nicht. Aber ja, die Hoffnung stirbt zunächst.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Sie auch entsprechend Ihre Eingabe gegeben haben. Ja. Okay. Vielen Dank. Gibt es eine weitere Frage? Bitte.
Grüß Gott, mein Name ist Speiser. Ein Kommentar. Ich weiß nicht, ob allen, die da mit der Frage beschäftigt sind, die Dringlichkeit bewusst ist. Es gibt eine Studie der Uni Graz, die sagt, von sämtlichen Absolventen der medizinischen Ausbildung tragen sich 2% mit dem Gedanken, Allgemeinmediziner zu werden. Ja? Also wenn das so weitergeht, ist ja eigentlich die Diskussion irgendwann hinfällig, weil das System einfach gegen die Wand fährt. Und dass das Ganze eine gewisse Dringlichkeit hat, wird ja auch noch dadurch unterstrichen, dass 2/3 aller im niedergelassenen Bereich tätigen Allgemeinmediziner über 55 sind. So, und unter diesen Voraussetzungen sind langfristige, sicher wichtige, hochintellektuelle, hochjuristische Diskussionen wertvoll, aber sie gehen an der Realität vorbei. Also entweder es geschieht da bald radikal irgendeine Umstellung, oder man wird über etwas diskutieren, was es eigentlich nicht mehr gibt, weil es gibt, wenn man das betrachtet, die Anzahl der Wahlärzte, wenn man das irgendwie als Privatmedizin nimmt, und der Kassenärzte, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt, ist das eine extrem dramatische Situation und ist eigentlich für ein solidarisch aufgebautes Gesundheitssystem irgendwo eine Bankrotterklärung.
Ja, vielen Dank für den Kommentar. Dr. Bachinger. Nein,
also das sehe ich genauso. Das sind sozusagen inhaltliche Punkte, die unabhängig von irgendwelchen Strukturdiskussionen nicht wegzudiskutieren sind. Weil die sind ja absehbar seit mindestens 5 oder 10 Jahren, weil wir wissen ja, wie sich das entwickelt. Eine kleine Erleichterung vielleicht ist in der Novelle jetzt auch drinnen, nämlich dass Ärzte bei Ärzte angestellt werden können. Also das ist vielleicht auch da ein gewisser Beitrag, dass die, ich weiß es auch nicht, dass die Attraktivität, um das geht es ja, dass die Attraktivität im ländlichen Bereich gestärkt werden soll. Und ich war schon bei so vielen Arbeitsgruppen, gezählten 10.000 zur Primärversorgung dabei, wo dann letztendlich das Primärversorgungsgesetz rausgekommen ist, wo das immer wieder diskutiert wurde mit dem Hintergrund, wir müssen etwas in diese Richtung, mit vielen Ärztekammervertretern auch, ja, sehr positive Diskussionen, wir müssen das in eine bestimmte Richtung machen, dass das attraktiv wird draußen. Sie haben aber recht, also es hat niemand momentan das Rezept, weil nur an der Honorierung liegt es auch nicht. Wir wissen ja an vielen Umfragen bei den jungen Ärzten und jungen Medizinern, dass da auch ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Nicht? Die Medizin wird zum Beispiel zunehmend weiblich. Ja? Also dieses Bild, das wir früher gehabt haben vom männlichen Landarzt, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Dienst ist und am Samstag um 2 Uhr in der Nacht am Bergbahnhof raufgeht und die Rese noch entbindet oder so. Ich meine, das war ja eh nie, ja? Aber das kann ja auch keine Grundlage sein für eine Berufsausübung, ne? Sondern man muss die Rahmenbedingungen wirklich attraktiv machen. Und wie gesagt, ein Punkt war auch bei den jungen Medizinerinnen die Umfrage ganz klar, dass die gesagt haben, dieses Thema Work-Life-Balance, das ist für uns eine Thematik, dass wir alle Älteren, auch ich mit meinen Kindern, die haben manchmal Ansicht, wo ich mir denke, das kann es doch nicht sein. Ja? Aber das ist einfach so. Ja? Und wir müssen uns in den Strukturen darauf besinnen, dass wir da inhaltlich was anbieten, dass das attraktiver wird. Ich glaube schon, dass mit dem Primärversorgungskonzept in diese Richtung sehr stark gegangen wird und dass man da genau versucht hat, das auch Arbeitsteilung und alternative Dienstzeitmodelle oder so in den Primärversorgungseinrichtungen, dass man das aufgreift, um sozusagen diese Attraktivität zu steigern. Das Ganze, und da bin ich ganz bei Ihnen, kommt so langsam und schleppend ins Laufen. Ja. Wir haben jetzt in Niederösterreich ein erstes, ja, nach 10 Jahren Diskussion, glaube ich, ein erstes Primärversorgungszentrum, das eigentlich nur eine aufgepeppte Gruppenpraxis ist. Ja. Also das Marschall in Böhmkirchen, das erste Primärversorgungszentrum ist eröffnet worden, dann kommen noch 2 weitere. Wenn ich mir anschaue und das in Relation setze zu dem, dass man immer sagt, die überlaufenden Ambulanzen und die Patienten, die Dolle ausweichen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchten nicht in 2, 3 Jahren 75, sondern wir brauchten schon vor 5 Jahren 100, 250 Primärversorgungseinrichtungen, um das aufzufangen. Also da bin ich schon auch bei Ihnen, dass man da eigentlich gerade in diese Richtung sehr schwarz in die Zukunft blicken muss. Ja.
Herr Magister Wurzer, bitte.
Da muss ich jetzt replizieren. Also erstens einmal, ich persönlich glaube, dass das Gesetz, so wie es jetzt ist, mit der Anstellung nicht den gewünschten Erfolg bringt, weil es ja leider Gottes, und ich schätze diese Einrichtung wirklich sehr, aber es ist dann für einen jungen Arzt oder eine junge Ärztin immer noch attraktiver, als Angestellte in die Mariahöferstraßen zu gehen, als wie als Vertragsarzt ins Waldviertel zu gehen. Also wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich habe vorige Woche eine Diskussion mit einem hochrangigen Ärztekammerfunktionär gehabt und habe gesagt, warum machen wir es nicht wie bei der pharmazeutischen Gehaltskasse? Warum schaffen wir nicht eine Organisation, wie auch immer die ist, bei der Ärztekammer Sozialversicherung gemeinsam, völlig wurscht, ja, wo Ärzte angestellt sein können, die dann vielleicht einmal in der Woche im Land draußen in einer Ordination sind und die restliche Zeit woanders angestellt sind. Weil wir wissen, dass das Problem nicht das Geld ist, in eine Landarztordination zu gehen. Weil wenn es ums Geld geht, kann ich jeden Allgemeinmediziner nur empfehlen, gehen Sie aufs Land. Der Umsatz dort ist deutlich höher als in der Stadt. Es geht nicht ums Geld, es geht um das Rundherum, es geht um die Frage, wo gingen meine Kinder in die Schule, es geht um die Frage, was macht mein Ehepartner, meine Ehepartnerin, weil sehr oft Ärzte mit Ärzten verheiratet sind, die dann im Spital arbeiten, wo dann sagt, was mache ich am Land draußen in einer Ordination, wenn meine Frau oder mein Ehemann im Spital in Wien arbeitet. Also diese Fragen, es geht nicht um die Honorierung, aber wir brauchen Modelle und wir brauchen attraktive Modelle, die das lösen, da bin ich ganz dabei. Und wir müssen auch, sage ich ganz ehrlich, obwohl ich ein großer Befürworter war, die Frage der Ärzteausbildung nochmal diskutieren, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, diese 9-monatige Entscheidungshoheit zu sagen, und ab 9 Monaten musst du wissen, was du werden willst, und dann gibt es sozusagen kein Zurück mehr, unter Anführungszeichen, ob wir da nochmal nachdenken müssen. Und wir müssen auch, das sage ich auch ganz offen, darüber nachdenken, ob es nicht wieder notwendig ist, auch für die Krankenanstalten Schlüssel festzulegen, wie viele Allgemeinmediziner sie auszubilden haben. Denn was derzeit abläuft in den Krankenanstalten, sage ich ganz offen, ist, dass es eine Verlagerung der Ausbeutung der Turnusärzte zu den Komm- und Drankärzten gegeben hat. Dort werden die Leute, werden jetzt unter Anführungszeichen sozusagen geschunden, und dann wird ihnen gesagt, du kriegst aber nur einen Ausbildungsplatz, wenn du in die Facharztausbildung gehst, weil wir brauchen keine Allgemeinmediziner, wir brauchen Fachärzte. Da braucht es wieder einen Schlüssel, da weiß ich auch die Kammer, die Ärztekammer mit im Boot bei dieser Diskussion, weil wir ansonsten zu wenig Ausbildungsplätze für Allgemeinmediziner haben, also selbst wenn dann welche wollen, können sie nicht. Und da müssen wir uns wirklich Gedanken darüber machen, denn ohne einer ausreichenden Primärversorgung können wir Kassen zusammenlegen, können wir Gesamtvertragsmodelle machen, wie wir wollen. Wenn wir die Primärversorgung nicht stärken, funktioniert das System nicht mehr, weil auf Dauer können wir uns die top hochkarätige fachärztliche Versorgung für die kleinsten Wehwehchens, die wir haben, nicht leisten und nicht finanzieren.
Vielen Dank.
Nicht jeder ein Kleinunternehmer werden heutzutage. Ja? In einem System, das viele, viele Fragezeichen hat. Ja? Vor etlichen Jahrzehnten war das anders. Aber heute ist das System, wie sich es jetzt darstellt, eines, das nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich bin niedergelassener Arzt, aber jetzt kein Funktionär der Ärztekammer. Da sind viele dran schuld. Ja, also es müssten sich alle zusammenfinden und sagen, Gesundheitssystem ist gut, aber wenn wir jetzt nicht wirklich radikal was ändern, dann wird es bald nicht mehr gut sein. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, danke für das wichtige Feedback. Kommt da noch eine Frage? Eine ganz kurze, wenn, weil wir müssen langsam zum Schluss kommen.
Eine ganz kurze Anmerkung. Ich glaube, dass der Vorschlag, der jetzt am Tisch liegt, die Möglichkeit, Ärzte anstellen können, wird nicht das Land als Problem lösen, aber wird, glaube ich, sehr wohl ein erster Schritt in die richtige Richtung sein, weil es ist, wie wir gehört haben, nicht nur unattraktiv, manchmal in die Selbstständigkeit zu gehen, es ist auch für eine Primärversorgungseinheit unattraktiv, mit jemandem, den ich nicht kenne, eine Gesellschaft zu gründen und mich nicht nur selbst in die Selbstständigkeit zu begeben, sondern mich auch von diesem mit abhängig zu machen. Und wenn es die Möglichkeit gäbe, Ärzte anstellen können, dann hätten wir uns vielleicht sowas wie beim SMZ Ost erspart, weil das war für die Primärversorgung auch nicht unbedingt eine Werbung. Und das andere, ich bin vollkommen mit dir, ich glaube aber, wir müssen, sollten nicht nur darüber nachdenken, sondern wir müssen nachdenken, diese 9 Monate kommen Drang und dann Entscheidung wieder zu ändern, weil zu dem Zeitpunkt wissen die Studentinnen oder die angehenden Ärzte sind ja schon fertig, aber die Ärzte in Ausbildung wahrscheinlich noch relativ wenig, wie attraktiv es sein kann, als Allgemeinmediziner in einer Gruppenpraxis oder in einer Primärversorgungseinheit zu arbeiten. Also das sollte man schleunigst machen, weil sonst haben wir wirklich ein Problem.
Ja, ja, vielen Dank. Wir kommen zur Abschlussrunde. Was ich gerne von Ihnen hätte, ist ein kurzes, knackiges Statement. Ein oder zwei Sätze zu der Frage, greift die Reform weit genug und was ist der nächste wichtige Schritt? Ich fange mit Ihnen an, Frau Dr. Blank.
Ob sie weit genug greift, kann ich nicht sagen, aber es ist ein Anfang. Wir sollten es weiterverfolgen. Und wie war die zweite Frage?
Der wichtige Schritt.
Der nächste wichtige Schritt aus meiner Sicht ist, die Prozesse im Auge zu behalten und für gleiches Geld gleiche Leistung in Österreich umzusetzen.
Dankeschön. Herr Professor Radner.
Ja, eines wird das Wichtigste sein, wieder die Idee der Krankenversicherung, hier einem Kranken zu helfen, das auch wieder in die Wirklichkeit umzusetzen und nicht auf so viele Köpfe zu verteilen. Hoffentlich kommen dann die richtigen Köpfe ins Spiel, die dann das tatsächlich auch so machen. Wir werden das weiter beobachten, hoffentlich auch unsere Vorschläge dazu also einbringen können. Das wäre das. Dann sind natürlich noch viele weitere Notwendigkeiten da. Keiner spricht davon, der Zusammenlegung der SVA, der gewerblichen Wirtschaft, mit der SV der Bauern. Das wird also ein Riesenproblem werden. Entweder macht man so, dass wie bei der BVA zwei Systeme nebeneinander laufen oder auch nicht. Ich beglückwünsche Sie dazu, dass das also so geht. Eines wird Ihnen das erleichtern, die gemeinsame Honorarordnung für Österreich. Bisher müssen Sie mit 9 abrechnen, weil Sie 11? Achso, ja, das auch. Wird das ein. Und das ist also noch, da ist noch Platz nach oben.
Okay. Vielen Dank. Ronny Pichler, bitte.
Greift es weit genug? Nein, aber jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Schauen wir, dass dieser Zauber möglichst lange hält und der nächste aus Sicht der Forschung und pharmazeutischen Industrie absolut notwendige Schritt wäre, wenn schon nicht die Finanzierung aus einer Hand, dann bitte eine umfassende Nutzenevaluierung und ein gemeinsames Arbeiten an Evaluations-, Anerkennungs- und Bezahlermodellen, die den neuen Therapien, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden und deren Spezifika Rechnung tragen kann.
Vielen Dank. Ernst Lagnetter, bitte.
Naja, aus meiner Sicht ist es der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ich habe ja schon gesagt, es ist Evolution statt Revolution. Evolution hat immer recht. Ich hoffe, sie wird sich fortsetzen im Sinne des Patienten. Brauchen wir die Veränderung, aber das Ziel ist natürlich damit nicht erreicht. Das ist, stimmt, aber ein Gesetz ist ein Rahmen und wie er gelebt wird, ist abhängig davon, wer sich in diesem Rahmen befindet. Also insofern muss man schauen, dass der Rahmen richtig ist, aber noch viel wichtiger ist, was man daraus macht.
Danke. Herr Magister Wurzer, bitte.
Greift es weit genug? Ich weiß es nicht, das wird die Zukunft weisen. Bitte nur zu bedenken, bei den Gebietskrankenkassen reden wir von einer Unternehmensfusion von über 14 Milliarden Euro. Und dann kommen noch die Sonderversicherungsträger dazu. Also wir reden hier nicht von der Zusammenlegung von zwei Trafiken oder von zwei Würstelbuden, sondern wir reden wirklich von großen, großen, großen Unternehmen. Wir reden von 27.000 betroffenen Mitarbeitern in der gesamten Sozialversicherung und den Gesundheitseinrichtungen. Also man muss schon, also wir werden eine Zeit lang mit uns selber beschäftigt sein. Ob es weit genug ist, weiß ich nicht. Was ist der nächste Schritt? Wir reden von einer Strukturreform, nicht von einer Gesundheitsreform. Das heißt, das Thema Gesundheitsreform muss natürlich weiter forciert werden. Und ich bin nicht ganz der Meinung, dass das Finanzierung aus einer Hand der Weisheit letzter Schluss ist, weil die eine Hand ist dann nämlich, ist immer die Frage, wer die Hand ist, und diese eine Hand ist dann ziemlich mächtig. Ich glaube, dass wir einen ganz wichtigen Schritt brauchen, und ich sehe das jetzt auch als Chance im Rahmen der Fusion und im Rahmen des Erneuerungsprozesses auch in der Sozialversicherung, was die Mitarbeiter betrifft. Wir müssen wieder ein bisschen einen Schritt machen hin zum Erklären, wie was geht, und nicht zu erklären, warum was nicht geht. Und ich sehe, dass diese Entwicklung jetzt wieder in die richtige Richtung gedreht wird. Wir waren lange Zeit sozusagen mit uns beschäftigt strukturell. Jetzt kommt die Reform, jetzt müssen wir das dann umsetzen. Und dann, glaube ich, funktioniert es, weil ich erkenne schon, dass diese Finanzierungsthematik eine Thematik ist, wo sehr oft die beiden Seiten nicht einfach sagen, wir probieren es einmal, sondern immer erklären, warum es nicht funktionieren wird. Und es wäre besser, manchmal etwas zu probieren und nachher dann zu schauen, ob es funktioniert hat.
Danke, Herr Dr.
Bachinger, ich bin wirklich bitte. Kurz und knackig. Ein erster wichtiger Schritt zu einer Strukturreform ist getan, auf zur nächsten inhaltlichen Gesundheitsreform.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes über als herzlichen Dank an die Vortragenden und das Podium. Herzlichen Dank. Es war aus meiner Sicht eine sehr interessante Diskussion. Wir haben viele wesentliche Punkte auch getoucht, Frau Magister Maurer. Es ist super, dass Sie auch dabei sind, weil das sind genau die Thematiken, die auch im Ministerium dementsprechend wichtig sind, dass sie dann auch besprochen werden. Wir haben nicht nur Strukturreformen, wir haben uns dann so ein bisschen zu der Gesundheitsreform auch den rechtlichen Aspekten gewidmet. Das Ärztethema ist ein ganz wichtiges. Es sind meistens nicht die Hard Facts, sondern Soft Facts. Wir müssen uns wirklich überlegen, ob wir da wirklich die richtigen Anreize machen. Sie haben ein wesentliches Thema genannt, auch 27.000 Bedienstete in den Sozialversicherungen. Auch da kommt Change Management, auch da sind Befürchtungen, die man ernst nehmen muss. Und ich glaube, was uns aber hier eint, ist der gemeinsame Wille, weiterzukommen. Und ich spüre doch ein positives Feedback hier auch, weiter auf diesem Weg zu gehen mit den allen Caveats, die wir identifiziert haben, aber im Sinne auch für die Patientinnen und für die Patienten in Österreich zu arbeiten. Herzlichen Dank.